Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Und jetzt, ich glaube, nach ein bisschen längerer Zeit senden wir mal wieder eine Lernreise, die auch schon aus einem der vergangenen Hefte stammt. Und wir haben uns ziemlich gefreut, weil wir zum ersten Mal einen Künstler mit an Bord hatten und haben uns dann gleich selbst befragt, wann wir eigentlich das letzte Mal so wirklich einen Stift in der Hand hatten, um zu zeichnen oder zu malen.
Ja, und ich habe dann gemerkt, doch, ab und an male ich mal ein bisschen mit meinen Kindern. Ich bin aber auch ungefähr auf dem Niveau geblieben, jetzt muss man dazu sagen, dass ich ein Kindergartenkind habe.
Wichtige Information. Ich kann mich da leider nur einreihen, ich kann gar nicht zeichnen und ich mache es auch nicht, also keine Begabung vorhanden.
Ja, und da hat uns aber unser Gast durchaus nochmal Perspektiven aufgezeigt. Also ich, im Endeffekt habe ich schon auch mitgenommen, es ist noch Hoffnung.
Ja, stimmt.
Denn Kunst ist auch eine Formsprache, die man immer noch erlernen kann, hat er uns so vermittelt. Und gleichzeitig muss man auch die Bildgrammatik kennen, um Kunst an sich lesen zu können. Was das alles heißt, hat er uns natürlich erklärt.
Genau, und das Spannende war, dass also quasi dieser Hintergrund von, man muss die Sprache der Kunst eben auch kennen, um die Kunst zu lesen und zu schätzen, hat natürlich auch Auswirkungen darauf, was wiederum KI in der Kunstwelt macht. Auch das hat er uns nochmal genauer erklärt.
Also wieder mal das Thema KI. Genau. Und wer ist jetzt er? Wir lösen mal auf. Unser Gast ist Henrik Schrath, Künstler aus Berlin. Er hat Malerei und Bühnenbild studiert, nämlich an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und noch einen Master an der Kunsthochschule des University College London gemacht. Ja, und zuletzt, so sind wir auch auf ihn gekommen, hat er nämlich die Märchen der Gebrüder Grimm neu illustriert.
Genau, und das Spannende ist, er ist eben nicht in Anführungszeichen nur Künstler, sondern hat auch ein bisschen was mit unseren Themen zu tun. Er ist nämlich auch interessiert an Wirtschaftswissenschaften und hat von 2006 bis 2011 an einer Business-Uni in England promoviert in Organisationswissenschaften.
Die entscheidende Frage, kann die KI jetzt die ganze Kunst machen und so, was damit dranhängt, ist, dass die Kunst ja da nicht auf dem Blatt ist. Und gerade ob die KI das machen kann oder nicht, die Frage ist, siehst du das? Wenn du das nicht lesen kannst, wenn du nicht kulturell weit genug gebildet bist, dann ist die Kultur nicht da, dann ist die Kunst auch nicht da. Also ich glaube, dass die KI, eine ganz laute Nachricht, die sie uns gibt, ist, das Wissen muss in dir drin sein, sonst nützt dir das nichts, der Gesellschaft nichts, deinem Unternehmen nichts.
Ja, und was hinter all dieser Formsprache und Bildgrammatik steckt und wie man Kunst lesen kann und was all das mit Organizational Aesthetics zu tun hat.
Und mit Lernen.
Ich hab's richtig auch gesagt.
Noch, ja. Und noch mit Lernen.
Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Also, genau.
ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, herzlich willkommen an dich, Hendrik. Wir freuen uns, dass wir jetzt zum ersten Mal einen richtigen Künstler in der Lernreise haben, wobei wir müssen es ein bisschen berichtigen. wir hatten schon auch Gäste aus dem künstlerischen Bereich, also wir hatten schon Musiker, Schauspieler und wenn man das breit fasst, auch Ballkünstler aus Handball und Fußball, aber so einen genuinen Künstler oder sagen wir besser aus der bildenden Kunst hatten wir tatsächlich noch nicht zu Gast. Insofern herzlich willkommen in der Lernreise.
Ja, wunderbar. Große Ehre, hier zu sein.
Genau, und ich fange mal mit einer vielleicht etwas platten Frage an. Aber kannst du uns beschreiben, was für dich die Faszination an der bildenden Kunst ausmacht? Warum ist das eben das Feld, wo du dich beruflich gefunden hast und was dich so bewegt?
Ja, das ist natürlich gleich die Sprung ins kalte Wasser-Frage. Großes Ding, Gründe gibt es dafür sicherlich keine. Man rutscht in sowas rein. Man ist noch ein Kind, interessiert an Bilder und dann fängt man an, als Teenager fanatisch zu malen und zeichnen und versteht das, was Kunst sein kann, was sich für die Kultur bedeutet. Das checkt man alles nicht, man ist einfach drin. Ne? So Sachen passieren. Und das kann man jetzt vielleicht retrospektiv, wenn es schon eine Weile meines Lebens verflossen, kann man dann versuchen, das herzukonstruieren. Aber der Vorgang des Bildermachens, sage ich jetzt mal ganz groß hin, ist immer wieder ein Wunder. Also das kann man jetzt zerpuzzeln auseinandernehmen, vielleicht wollte das auch, aber das ist erstmal ein Wunder.
Und die Geburt eines Kindes gleicht ja auch einem Wunder. Ist dir denn dieses Talent in die Wiege gelegt? Kommst du aus einer Familie, wo eben auch viele künstlerisch tätig sind?
Also das Wunder der Kinderzeugung habe ich auch schon hingekriegt. Meine Frau hat dann, es waren zwei und da ist tatsächlich was Ähnliches dran. Ich würde mal sagen so, meine Mama hat Muster entworfen für Damen- und Herrenoberbekleidung. Also die hat da schon ein Händchen dafür und es ist wahrscheinlich so ein Fall von möglicherweise lebe ich das Leben, was sie nie leben konnte in der DDR. Es musste Geld verdient werden, da war politische Probleme. Also ich bin da sozusagen im Widerstand an sich aufgewachsen. Also die kam dazu gar nichts, sondern musste halt jobben gehen. Und von daher ist das vielleicht so ein bisschen das... Was da schon stärker in der Wiege gelegt war, als ich das irgendwie am Anfang gesehen habe, weil sie ist jetzt keine Künstlerin oder so. Ja. Mhm. Und sie ist jetzt 89, sorry, das ist eine kleine lustige Geschichte, die auch später an unseren Talk möglicherweise ranpasst. Ja. Ich habe eine Malschule und wir machen auch Online-Unterricht für Amateure. Meistens Leute, die on the job sind, fitte Leute, die kreativ im Job unterfordert sind, was anderes brauchen. Und irgendwann hat meine Mama gesagt, ach, da mache ich doch auch mal mit. Da war sie sowas wie 82. Und dann ist passiert, dass die innerhalb von 4 oder 5 Jahren, jeden Donnerstag trifft man sich, angefangen hat, so fantastisches Zeug zu machen. Also die hat eine Lernkurve hingelegt mit 80, das war die hat das, ja. Aber das sehr viele sind doch einfach Tricks, die man ganz normal lernen kann und das dann aber zusammenzufahren. Also das war wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Ja. Die lange Antwort auf die kurze Frage.
Das wäre im Prinzip auch schon die nächste Frage, wenn du sagst, Kunst zu schaffen ist gleicht eigentlich einem Wunder, aber ein Stück weit Handwerk ist es ja dann am Ende auch. Wann hast du denn für dich entschieden, dass du es auch wirklich noch als Handwerk dazu erlernen willst?
Na, du, das merkst du, oder denke ich, relativ rasch, wer mal sich hinsetzt und überspringt die ganzen kulturellen Hemmschwellen, Konditionen und will was malen und denkt so, boah, ist geil, oh, wie das Rot hier auf dem Blatt kommt, aber fuck, wie soll denn das hier gehen? Ich weiß es jetzt auch nicht. Die Nachfrage nach Technik kommt relativ schnell, weil das ja wirklich nur wie Messer und Gabel ist. Es sind unendlich viele Tricks, die kann man jedem beibringen. Und dann kannst du mit dem coolen Rot auf dem Blatt auch umgehen, ja? Also ich denke, das zieht sofort nach sich, dass man die dazu benötigte Technik auch haben will. Ja.
Also ich glaube ja immer noch, das kann man nicht jedem beibringen.
Ich glaube auch, ich kann es nicht lernen.
Ja. Also ich bin jetzt auch nicht der Joseph Beuys-Typ. Jeder Mensch ist ein Künstler. Doch, das würde ich schon sagen. Jeder Mensch ist ein Künstler, aber es ist nicht möglicherweise jeder ein bildender Künstler. Es sind den Menschen in verschiedenen Maßstäben, es ist ihnen gegeben, diese Sachen zusammenzubauen. Aber ich habe mit so vielen Amateuren schon gearbeitet, die dann war so, boah, das habe ich gemacht, boah, Wahnsinn, was? Also könnte ich jetzt, diese Online-Schule ist für mich das echt absolute Ding, ja. Habe ich so eine Managerin aus Wolfsburg, VW dabei. Die hat so, die fand Bilder immer irgendwie toll und hat das gezeichnet, so ein bisschen und war total schüchtern, mit der arbeite ich jetzt 4, 5 Jahre und die hat plötzlich, also das ist ja, das ist schon wieder so ein Wunder, sorry, ich bin da so ein bisschen langweilig, und das geht schon. Also wenn du plötzlich so ein paar Kniffe kennst, auf einmal gehören Sachen, die du vorher zusammen, die du vorher nicht zusammen gesehen hast, ne? Da geht es schon um Struktur, wir sind eigentlich auf einem relativ abstrakten Niveau schon, ne? Also das sind so visuelle Zusammenhänge, die da plötzlich, die da waren vorher, die du plötzlich siehst, ja? Da kann man schon sehr viel beibringen.
Da muss ich jetzt kurz eine Spontanfrage einbringen, weil also meine Kunstkarriere an der Schule war nicht so glorreich, habe ich auch abgewählt, es war eher so die Musik, aber was ich gar nicht konnte, war Menschen zeichnen. Und jetzt frage ich mich gerade, diese Techniken, die man da lernt, funktioniert das für jeden Bereich der bildenden Kunst? Weil so spontan würde ich sagen, ich könnte mir, glaube ich, eher merken, wie Farben funktionieren und was ich da zusammenmischen kann und solche Sachen, die ich irgendwie besser greifen kann, als jetzt zum Beispiel plötzlich heldenhaften Menschen zu zeichnen. Da bin ich nämlich auf dem Niveau von einer Grundschülerin, wenn überhaupt.
Ja, das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Also mit dem Niveau von der Grundschülerin, ich fange mal durch die Hintertür an. das ist ja lustig, wenn ich eben mit Erwachsenen, die on the job sind, arbeite, die da, die es toll finden und das machen wollen, deren Bildketten ist auf einem ganz bestimmten Moment eingefroren, meistens so bei 11, 12 Jahre, wo die kulturellen Konditionen dann reinkicken und du hörst auf, du bist nicht mehr zufrieden mit dem, was du machst. Und die greifen auf diese Bildmuster zurück, also was jetzt sozusagen auch deinen, wie du ein Mensch zeichnest oder so betreffen würde, ne? Kringel, Strich, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Strich. Und das ist ja auch in Ordnung, aber da sind wir ja sozusagen auf der literarischen Ebene. Dieses ist ein Mensch. Und was du vorher gesagt hast, und das ist das eigentliche Zentrum von bildnerischer Arbeit, ist die formale Struktur. Ne? Farben. Wie funktionieren denn Farben? Striche, in welche Richtungen gehen die? Haben wir spitze oder haben wir runde Formen? Haben wir eine Streuung oder eine Ballung oder eine Dichte? Also das, was man Bildgrammatik nennen würde. Ja? Und um ein Bild zu verstehen, das lesen zu können, drehe ich es auch als allererstes auf den Kopf, dass der Inhalt verschwindet. Und an der Stelle ist es völlig wurscht, ob der Arm zu lang ist, ob das Bein zu lang ist. Also darum darf es überhaupt nicht gehen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Bild, jedes Bild ist komplett abstrakt. Und wenn man das nicht gecheckt hat, dann hat man sozusagen die Idee des Bildnerischen nicht verstanden. Ne? Das ist, du sagst, du bist musikalischer, ne? Eine Melodie und ein Rhythmus sind zusammen und Melodie und Rhythmus, sorry, ist komplett abstrakt. Ne? Das ist eine Sprache. Und so ist es auch beim Bild. Mhm. Also da, ja, der gesetzte Ärger darüber, dass der Arm nicht stimmt oder was auch immer, der darf gar nicht erst aufkommen. Also wenn du es schaffst, mit der Sprache klarzukommen, mit der Kommunikationsform, dann überspringst du eigentlich irgendwo das. Das kann man dann schon auch lernen. Das ist Pure Learning. Ne? Menschen zeichnen Pure Learning. Kann ich jedem in einem halben Jahr beibringen. Kein
okay.
Problem.
Okay, das war jetzt eine Challenge. Ich glaube, mal angehen.
Ja, klar.
Du weißt ja nicht, auf was du dich hier einlässt, wenn du jetzt bei dir Menschen lernen wollen. Nee,
das war wirklich großer Spaß mit Amateuren. Das ist ein blödes Wort, Amateur. Menschen sind Menschen sind Menschen. Aber ne, ich unterrichte die an der Uni. Ne? Ich habe dann eine Gastprofessur in China. Und, aber mit Menschen wie euch oder ganz normal zu arbeiten, das ist fantastisch. Das ist eine völlig andere Sache, ne? Also da geht es um den Menschen, das Bild und seine Ausdrucksfähigkeit und so. Da geht es jetzt nicht um zeitgenössische Kunst. Das ist sehr, sehr geil.
Ich möchte eigentlich bei allem, was du sagst, immer gleich gerne einhaken und da weitermachen. Aber ich bin so ein bisschen vorhin in deiner Kindheit, Jugend noch hängen geblieben, weil ich so gerne ein bisschen noch herausfinden möchte, wenn man eben für sich entscheidet, den Weg einzuschlagen, eben auch professionell in die Kunst zu gehen. Dann ist es ja doch häufig so, dass... gerade wenn du sagst, deine Mutter musste halt eben arbeiten, dass sie dann vielleicht sagt, naja, dann such dir aber doch einen Job, mit dem du Geld verdienst. Wie viel Gegenwind hattest du da oder wie viel Unterstützung hattest du da, dass du dann eben auch sagen konntest, das ist der Weg, den ich gehen will?
Also ist lange, lange her, aber da muss ich meinen Eltern zugute halten. Mein Vater war Zimmermann, ganz einfacher Mann, 8 Klassen. Aber jemand mit einer unfassbaren Leidenschaft, also bei mir sind die beiden Sachen offensichtlich zusammengekommen, das kann ich mittlerweile rekonstruieren. Kleinstadt Ostdeutschland, durchaus kulturinteressiert, der Bücherschrank meiner Großmutter stand voll mit herrlichen Schmonzettenromanen aus den Breisigern. Aber da gab es keinen Gegenwind. Also die haben gesagt, es ist dein Ding und das rechne ich ihnen nach wie vor hoch an. Also sie waren nicht unbedingt begeistert, aber die haben jetzt da auch nicht, das war auch, ich habe einen relativ starken Willen, den hatte ich auch in dem Alter schon, das wäre sozusagen 0 Punkte gewesen.
Ja. Aber hat man dann da schon so eine Art Vision, wo es hingehen soll? Also ich meine, klar, es war dann die bildende Kunst oder das Malen, das Zeichnen, aber so eine Vision davon, was du damit erschaffen willst oder wo dein Weg hingehen soll, hat man sowas so schon ganz früh oder ist es erstmal so, ich probiere mich da jetzt aus?
Da sind die Menschen ja verschieden. Das war schon klar, also... Einzelausstellung im Louvre muss sein mit Mitte 30. Ja? Das da wird groß gedacht und das Leben stützt das dann schon zurecht. Das, ne, hat man mit 18 oder 19 weiß man das doch nicht, aber da wird voll auf Rot gesetzt, also würde ich mal so sagen. Was natürlich dann auch ein enormes Frustrationspotenzial generiert, aber die Frage mit dem, worauf ihr möglicherweise hinaus wollt, der Zusammenhang zwischen Kunst und Geld, die Frage existiert eigentlich überhaupt nicht. Also das ist auch, finde ich auch jetzt noch eine nachgesetzte Frage. Das sind zwei komplett verschiedene Wertesysteme, die im Prinzip Naja, es gibt Überschneidungen, die mich auch theoretisch sehr, sehr interessieren, kommen wir ja vielleicht noch drauf, aber die nichts miteinander zu tun haben. Ne? Geld ist ein sehr abstraktes Wertesystem, das auf alles zugreift, also sozusagen der Generalvergleicher, aber ist an sich ja nichts. Also du musst ja mit dem Geld was machen. Ja? Und von daher ist die Frage auch nicht, du willst Werte schaffen, kulturelle Werte, das ist was sozusagen. Ob das dann in den Geldwertekanon an der einen oder anderen Stelle irgendwie sinnig eintritt, die Frage steht eigentlich nicht. Das wäre auch eine blöde Frage an der Stelle, weil dann würde es keine Kunst werden, sondern würde man Produkte erstellen, die einen Zielmarkt haben. Mhm.
Hm? Ich glaube, da kommen wir tatsächlich später noch ein bisschen drauf. Vielleicht, du sagst, man hat dann da die Ausstellung im Louvre. Mal davon abgesehen, du hast ja doch tatsächlich Erfolg gehabt mit deiner Kunst und auch Stipendien bekommen. Hast selber gesagt, du bist auch Gastdozent, einige Auszeichnungen. Was würdest du denn selbst sagen, wie gelingt es dir mit deiner Kunst erfolgreich zu sein oder um das von eben aufzufassen, diese Werte zu vermitteln in deiner Kunst und damit scheinbar eben den Nerv auch der Zeit zu treffen. Um es kurz zu fassen, was glaubst du, macht deinen Erfolg aus? Also was macht dich so erfolgreich in deiner Kunst?
Ah, sehr geil. Also damit komme ich jetzt erstmal gut durch die Woche. Was macht dich so erfolgreich? das sieht man natürlich selber immer anders. Man will ja immer, dass es noch besser geht, sonst würde man auch nicht weiter marschieren. Der Nerv der Zeit. Ja, ich denke, da ist so eine Art, man muss wissen, von wo man kommt und ein gewisses Beharrungsvermögen haben und dann setzt aber, und das ist Menschen in verschiedenem Maße gegeben, ein Dauerlearning ein, ein Dauerlernen und da halt ein Neugier, könnte man sagen. Ne? Also die Neugier, die Zeit, Neugier, was läuft da draußen gerade, die auf das, auf die Beständigkeit oder auf die Bodenständigkeit, blödes Wort, anzuwenden, die man hat, das von wo man kommt. Das ist so eine Art Austausch, der dauernd stattfindet. Klingt das alles ein bisschen abstrakt, oder? Also man hat gewisse Dinge gelernt, hat eine gewisse Herkunft und dann passieren ja um einen rum die ganze Zeit Sachen. Und dann versucht man die auf die Skills, auf die Tradition, die man hat, anzuwenden. Und wenn man Glück hat, produziert man dann Dinge, die tatsächlich eine Sprache sprechen, die zeitrelevant ist. Ja? Und da kann es dann passieren, dass irgendjemand sagt, passt für mich oder finde ich geil, finde ich cool. Ja.
Was, darf ich da mal eine Frage anhängen, Julia?
Ist in Ordnung.
Was ist denn für dich heute eigentlich Erfolg? Wann hast du Erfolg oder was siehst du als erfolgreich an?
Erfolg, das ist eine sehr gute Frage. Also Erfolg ist, wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt und andere Menschen, von denen ich weiß, dass sie ein relativ hohes kulturelles Know-how haben, die Arbeiten, die ich mache, akzeptieren oder sogar gut finden. Also die Resonanz innerhalb des kulturellen Raumes, wo ich weiß, da gibt es ein Bild ab zu hohen kulturellen Skills. Das ist der Erfolg. Also, dass ich eine Professur in China habe, ist kein Erfolg. Oder wenn mir jemand 10.000 Euro für ein Bild gibt, ist auch kein Erfolg. Ne? Das ist irrelevant. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn Ute Pardun, Galeristin seit Mitte der 70er in Düsseldorf, die mit allen großen Namen gearbeitet hat, jetzt am Samstag eine Ausstellung macht, wo sie mich mit zwei anderen Top-Künstlern zusammen einlädt, das ist Erfolg. Wenn sie sagt, und jetzt auch nicht, ob da Sachen verkauft werden oder nicht, sondern Ute hat auch mal gesagt, ich glaube, du bist einer der besten Zeichner, die wir mal in Deutschland haben. Dann ist, damit komme ich das nächste halbe Jahr, das ist dann geritzt. Ja.
Und inwiefern ist das auch ein Erfolg für dich, weil du hast vorhin davon gesprochen, dass du ja Werte schaffen willst oder auch Werte vermitteln willst. Welche Werte sind das denn? Und ist das dann auch ein Erfolg, wenn du merkst, das kommt eben so an? Also auch im breiteren Publikum, sage ich jetzt mal, die deine Kunst sehen und jetzt nicht nur bei den ExpertInnen vielleicht, sondern dass du so merkst, du kannst vielleicht auch was gesellschaftlich damit ein Stück weit bewirken, in den Menschen bewirken.
Ja, das sind tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe, die aber auch ineinander reinwachsen können und die sozusagen mit meiner Grundhaltung zu dem, was ich für in der Kunst für wichtig halte, bei mir kommt so ein bisschen zusammen. Ne? Ich spreche dann immer, dass es mich sehr interessiert, niedrigschwellige Sachen zu machen, beziehungsweise die Kunst auch niedrigschwellig anzulegen, dass Menschen, die jetzt nicht ihr halbes Leben in zeitgenössischen Kunstmuseum verbringen, auch was damit anfangen können und möglicherweise so langsam reingezogen werden. Ja? Also erst ist, ach, das ist ja lustig, das sieht ja nett aus. Und dann gucken sie vielleicht noch ein zweites Mal hin und ein drittes Mal hin und rutschen dann sozusagen rein. Oh, das ist ja, guck mal hier und das ist das Gleiche und so. Ja, und dann da vielleicht, dass da auch ein kleiner Lerneffekt einsetzt, obwohl so ein Educational-Anspruch, glaube ich, für Kunst in 9 von 10 Fällen nicht gut ist. Ne? Das ist auch eine andere Geschichte. Das kann man damit machen, aber das ist eine andere Geschichte. Es freut mich, wenn Menschen die Sachen sehen und kriegen neue Ideen, sind danach in der Lage, vielleicht andere Dinge neu zu verstehen. Ne? Dass dieses, was ich vorhin sagte, Neugier und permanentes Lernen, dass das ein bisschen vermittelt wird. Ne? Wenn es so ein, reicht schon, wenn es so ein Aha-Wow-Effekt gibt. Das heißt, da wurden irgendwie 3 Synapsen mehr gerade angebaut und das ist das, was unsere Kultur voranbringt. Wenn Leute lernen und nicht kleiner und dumpfer werden und die Clips werden immer kürzer, die sie gucken, sondern wenn sie neugierig bleiben und Sachen an ihr vorhandenes Wissen anbauen. Und das kann Kunst in der Regel sehr gut machen, weil Kunst ist ja immer eine offene Antwort oder stellt mehr Fragen, als es Antworten gibt. Ne? Mhm. Da müssen die Emotionen und das Hirn anfangen zu arbeiten und du musst Resonanz aufbauen. Und das baut dich auch auf. Ne? Das ist jetzt nicht 2 mal 2 ist 4, Ende der Durchsage. So eine Kunst bleibt offen. Wenn sie das nicht tut, ist es schlechte Kunst. Ne?
Da sind jetzt viele Stichworte gefallen. Erfolg ist die Resonanz von außen, von Menschen, die sozusagen für dich eine Bedeutung haben, weil sie Know-how mitbringen. Wie ist es denn umgekehrt? Also gab es auch Rückschläge in deiner künstlerischen Laufbahn, die dich haben so ein bisschen zweifeln lassen daran, dass es der richtige Weg ist in der Kunst? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Das ist jetzt eine Resilienzfrage, oder?
Ja, aber...
Ja, man könnte auch Sturheit sagen. Also ein Rückschlag ist ja immer quasi relativ zu einer Erwartungshaltung. Ne? Ich war dann 35 und der Louvre war noch nicht in Sicht. Also da könnte man jetzt sagen, okay, schlechte Laune jetzt. Das passiert natürlich permanent. Das passiert permanent und ist ja auch etwas, das einen vorantreibt. Man darf es halt nicht zu groß werden lassen, die Dunkelheit. Aber ich würde mal sagen, ich drehe an einer Stelle deine Frage um. Mhm. So wie ich rangehe, gab es oder kann es diese Art von Zweifel gar nicht geben. Du zweifelst dann am Umgebungssystem, um mit Luhmann zu reden. Du zweifelst dann, du sagst, diese Idioten da draußen, die Gesellschaft ist ja wirklich zu blöde. Ja, also dieses oder das Kunstsystem, ja. Da habe ich wieder nicht die richtige Galeristin kennengelernt und bla 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 bla. Also das ist eher das, wenn du anfängst daran, an dem Weg zu zweifeln, dann bist du eigentlich raus. Mhm. Also da, das, oder glaube ich zumindest. Ne? Also es stimmt nicht, es gibt auch gelegentlich Künstler, die das wirklich mit leichter Hand machen und die dann einfach mal zwischendurch ein paar Jahre was ganz anderes machen und wieder zur Kunst zurückkommen. Schwierig. Also das wäre jetzt ist nicht mein Standpunkt oder reingegangen. Von daher ist es mit dem Zweifel, der ist nicht am Kunst machen, der Kunst schon gar nicht. Klar, die Kunst ist das zentrale Wertesystem, von dem aus muss die Gesellschaft gedacht werden. Überhaupt keine Frage. Ne, sonst wäre ich im falschen Job, sage ich mal, ja.
Das ist jetzt total spannend, dass du sagst, es gibt Künstler, die auch ein paar Jahre sozusagen rausgehen aus der Kunst und was ganz anderes machen. Du bist nicht rausgegangen, aber du hast noch im Bereich Wirtschaftswissenschaften warst du aktiv und hast in England promoviert in Organisationswissenschaften. Wie kam es denn dazu?
Ja, eben. Ja. Da war ich ja auch ein paar Jahre sozusagen raus. Nee, war ich eben nicht. Also für mich ist das ein Teil meiner Kunstpraxis gewesen. Was ich auch schon sehr oft gesagt habe. Sagen wir das Ganze mal so. Gott, wie mache ich die lange Antwort jetzt ein bisschen kürzer? Also als Künstler bin ich neugierig auf das, was da draußen passiert. Das Thema hatten wir schon mal und lass das in mich rein. Okay, wir schreiben die späten 1990er Jahre. Ne? Da setzt der Dotcom-Hype ein. Ne? So plötzlich glauben alle ans Internet und diese ganzen Startups kommen. Da gab es dann sogar den neuen Markt an der Frankfurter Börse und so. Riesenhype. Ne? Hast da draußen Billboards stehen, wo plötzlich die Telekom für ihre Aktien wirbt, ja? Und an der Würstelbude hast du irgendeinen Maurer, der über seinen Anlagefonds redet. Du denkst so, hä, was zur Hölle geht denn hier ab? Und dann steht der Künstler Schrat da und sagt, das ist natürlich von mir aus Kunst aus betrachtet, haben wir es hier mit einem kulturellen Phänomen zu tun. Da passiert irgendwas, was in der kulturellen Ebene aufschlägt. Ne? Du machst die FAZ auf und hast plötzlich im Feuilleton, einen Artikel über ein Unternehmen. Und du fragst dich, was zur Hölle tut das da? Wann war das letzte Mal Wirtschaftsteil über Kunst geredet? Okay, und das ist ein Phänomen, hat mich interessiert. Und so bin ich sozusagen, habe ich mir Ökonomie als kulturelles Phänomen angefangen anzuschauen. Ja, habe ein paar Bücher zu lesen und dann rutscht man in sowas rein. Das macht mir dann auch richtig Spaß. Und das ist dann so ein Zwei-Seiten-Weg. Das eine ist ökonomische Prozesse als Teil von der Kultur zu sehen, was sie ja sind. Ne? Man tendiert in der Kunst oder in der Kultur ja gern dazu, dass sozusagen, oh, da drüben ist das böse Geld und hier ist die gute Kultur. Geld ist ja auch nur das Phänomen, die eine der Erscheinungsformen von ökonomischen Prozessen. Ne? Der ökonomische Prozess an sich ist ja Teil unserer Kultur und der steckt dahinter. Und kulturelle Produktion und ökonomische Zusammenhänge sind so miteinander verzahnt, dass wir es gar nicht auseinanderkriegen. Das war sozusagen die Gemengelage, mit der ich angefangen habe, da reinzugucken. Habe dann ein großes Projekt in der Börse in Frankfurt gemacht, damals noch mit der Dresdner Bank, Gott hab sie selig. Und habe danach ein Riesenprojekt vom Zaune gebrochen, Hauptstadt Kulturfonds, sechsstelliges Geld hier in Berlin, über die Zusammenhänge zwischen Ökonomie und Kunst, Produkt und Vision hieß dieses. Da gab es einen theoretischen Reader dazu, 500 Seiten, Englisch-Deutsch. Da habe ich einen Haufen Leute eingeladen und danach hat jemand an meinem Ärmel gezupft und hat gesagt, Schrat, du musst jetzt eine Doktorarbeit schreiben. Du bist so tief in diesem Thema drin. Und dann war ich so, naja. Aber so ist es dann halt geendet. Dann habe ich eine ganz tolle Doktormutter in England gefunden, da in Essex University, Heather Höpfe. Fantastisch. Eine wirklich Senior Management-Theoretikerin. Die hat The Maternal Organization, die Organisation als Mutter, ist ihr großer Punkt, den sie in der Management-Theorie gemacht hat. Und die war stellenweise noch verrückter als ich. Und bei der habe ich das dann geschrieben. Punkt. Lange Rede.
Aber hol uns doch ein bisschen noch stärker in diese Verbindung rein. Welche Verbindung besteht denn jetzt genau zwischen Kunst und Ökonomie? Vorhin hast du ja selbst auch schon so ein bisschen die Schere aufgemacht und hast gesagt, wenn man Geld und Kunst zusammenwirft, sind zwei verschiedene Dinge. Wo genau ist denn dann die Verbindung zwischen beiden?
Ja, gute Frage. Die Verwendung zwischen, ich kaufe jetzt für 1.000 Euro deine Zeichnung, die gibt es schon auch. Ne? Aber das ist eher im Phänomen, sage ich mal. Weiter unten, ich formuliere das mal so, da gibt es strukturelle Analogien. Mhm. Also, du organisierst ein Unternehmen oder, also es muss kein Unternehmen sein, ne? Ein Unternehmen hat andere andere organisationale Strukturen, weil es in der Regel auf die Produktion von Geld zielt. Andere Organisationen haben andere Tasks. Ne? Da reden wir mal über Organisation. Du bist in einer Organisation unterwegs und hast da irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Manager, sagt man in der Regel zu sowas. Und hast eine ganze Menge an Informationen, die du irgendwie in eine Entscheidung münden lassen musst. Ne? Die Informationen haben verschiedene Konditionen, verschiedene Zeitrahmen, bla 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 bla. Ne? Es gibt eine Menge Informationen und in der Regel sind es eigentlich zu viele, um eine rationale Entscheidung zu treffen. Das ist ja keine Matheaufgabe. Ne? Da gab es verschiedene Management-Theorien und es gab auch dieses mit der rationalen Entscheidung und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Punkt. Jetzt guckst du mal, was ein Maler macht. So ein Künstler im Atelier. Der steht da vor einem Bild und muss die ganze Zeit hochkomplexe Entscheidungen treffen. Wo tue ich denn jetzt das Rot hin? Warum brauchen wir jetzt ein Gleichgewicht von einer rosa Streuung an Punkten rechts drüben und brauchen eine grüne Linie, die das Ganze abbiegt und die Energie runterholt an der Stelle? Also das ist ein extrem komplexes System von Entscheidungen, die da getroffen werden. Und da sind ein paar schlaue Menschen, nicht ich, auf die Idee gekommen, sich mal die strukturellen Analogien da anzugucken. Ja? Also das mit der Entscheidungsfindung ist ein Ding, was da massiv drin hängt.
Das heißt, dass wir uns das immer noch so ein bisschen vorgaukeln, dass wir im Unternehmen Entscheidungen treffen, die wir tatsächlich auf rationaler Basis treffen, sondern dass da eben viel mehr noch an ja, der blöde Ausdruck ist immer Bauchgefühl dabei ist.
Intuition.
Intuition, danke.
Ja, besser, vielleicht viel besser.
Aber läuft es darauf im Prinzip hinaus?
Ja, könnte man so sagen. Und ich meine, da ist ja auch in der Management-Theorie oder im ganzen Beratungsbusiness, da gibt es ja jetzt nicht nur die Erbsenzähler, sondern auch vernünftige Beratungsunternehmen. Da ist ja auch schon sehr viel gearbeitet worden in die Richtung. Das wissen die meisten ja. Das ist da nicht nur menschelt, das fließt auch mit ein. Ne? Ganz komisch, in welchem Büro man sitzt, ob man jemanden leiten kann oder nicht. Hups, auf einmal fällt die Entscheidung anders aus. Aber dass da sehr viel intuitiv entschieden wird oder laterales Denken ist da so ein Stichwort, dass du also nicht nur rational, sondern auch quasi weiche Entscheidungsmuster hast, das weiß man da ja eigentlich auch schon. Und nun sind die Künstlerinnen und Künstler, auch die Musikerinnen und Musiker eher prädestiniert, dass sozusagen sie mit ihrer rechten Hirnhälfte mehr machen, der Mathematiker macht mehr mit der linken Hirnhälfte. Und als Managerin und Manager bist du irgendwo in der Mitte. Ich glaube, das ist jetzt im Prinzip als Erkenntnis jetzt nicht so neu, nur hat man halt, haben ein paar schlaue Leute, Organizational Aesthetics ist das Stichwort dazu. Das ist so in den späten 80ern, hat man angefangen, daran zu forschen, ist das da aufgekommen. Ich meine, ich bin da reingerutscht, ich war sozusagen ganz baff, da war ein komplettes akademisches Feld irgendwie schon aufgemacht. Es ist nicht riesig, aber es ist weltweit. Und das fließt auch mit allen anderen zusammen. Das ist jetzt nicht so eine isolierte Idee irgendwie, aber die Organizational Aesthetics sind da unterwegs und auch da gibt es so ganzheitliche Beratung und all so ein Kram, das fließt einander rein.
Und war das dann das Themenfeld aber mit deiner Promotion schon abgeschlossen oder nutzt du das Wissen denn darum heute noch oder inwiefern arbeitest du damit noch?
Gute Frage. Also wie gesagt, habe ich dieses ganze Projekt als eine Art künstlerische Praxis gesehen, weil ich natürlich, es war eine Wirtschaftsuni. Ne? Ich bin da als Vollkünstler angekommen. Zum Glück hatte ich einen englischen Master. Ich habe einen Master in London gemacht, sonst hätte ich mich da gar nicht genommen. Und dann haben wir, was zur Hölle tut jetzt ein Künstler hier? Und ich habe das als eine Art künstlerische Praxis gesehen. Geschrieben habe ich am Ende des Tages auch tatsächlich sehr dicht an meinem auch künstlerischen Know-how. Ich habe darüber geschrieben, wie man mit bildbasierten Informationen in Organisationen arbeiten kann. Was für Unterschied eine Bildkommunikation zu einer Text- oder einer Memo- oder einer Excel-basierten Kommunikation macht. Ne? Bilder kommunizieren ja ganz anders. Du hast offene Räume, geschlossene Räume, also vom Informationsinput. Also von daher ist mein Bildwissen, das ich als Künstler habe, da schon massiv mit reingeflossen. Also da war ich jetzt nicht so weit weg, aber es war natürlich trotzdem voll theoretisch. Ja? Das war wirklich der ganze Kladderadatsch. Also ich habe so verschiedene Informationscomics, sage ich mal, gemacht oder Graphic Novels nennt man das, aber die dann auch wirklich über das reine Storytelling rausgingen, sondern versucht haben quasi Storytelling und Informationskommunikation, da geht man dann schon fast dann ins Design rüber, zusammenzubringen. Das wäre eine Art praktische Anwendung davon gewesen. Ich habe dann eine Zeit lang auch so Workshops in Unternehmen gemacht, in der Tat. Und dann muss ich aber sagen, dann wurden zwei Sachen klar. Also wenn ich im Akademischen bleiben will, da gab es echt einige Vorlagen dazu, da schlafen einem ja die Füße ein. Also in Typen wie mir schlafen da die Füße ein. Da hast du so einen Double Blind Review Journal, das dauert 2,5 Jahre, ehe da irgendwas da ist. Also dazu bin ich dann doch viel zu sehr der Macher und akademisches Lernen. Ich kann Bücher lesen und ich beherrsche diese Sprache halbwegs, aber ich breche lieber ein Projekt vom Zaun und darüber im Atelier zu stehen und meine Ruhe zu haben für 4 Stunden und an einer Zeichnung zu arbeiten, da geht gar nichts drüber. Und da habe ich dann dieses ganze Akademische irgendwann wieder runtergefahren. Gerade jetzt hat es mich heimgeholt. Nächsten Handbook of Organizational Studies wird nächstes Jahr in England publiziert. Ist ein Text von mir drin, eine Graphic Novel, ehrlich gesagt. Und auch die Sache mit den Unternehmensworkshops, das habe ich so vor 10 Jahren ungefähr ein paar Mal gemacht. Das macht riesen Spaß, aber da hat die Kunst mich doch dann heimgeholt, Punkt.
Und heimgeholt, da würde ich jetzt mal anknüpfen, um nochmal ins Heute zu kommen. Es ist ja, das darf man glaube ich sagen, auch unser Aufhänger, über den wir auf dich aufmerksam geworden sind, ist, dass du die Märchen der Brüder Grimm neu illustriert hast. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen. Wie kam es denn dazu, sozusagen diese ältere Materie nochmal aufzugreifen, aber auch eine Materie, die irgendwie ganz, ganz vielen Menschen bekannt ist und irgendwie auch traditioneller Stoff. Und wie hast du das da nochmal aufgegriffen und warum?
Ja, das führt uns geradezu in einem Bogen zum Anfang unseres Gespräches zurück oder irgendwas.
Dann ist was ich ja da perfekt.
Ja, das habt ihr toll gemacht.
Ja.
Profis, so muss Gesprächsführung sein. Ich liebe das. Ja, ich habe irgendwann mal davon erzählt, dass die Tradition, aus der man kommt oder das, worin man steht, dass man es immer wieder neu angucken muss und in das Zeitgenössische hineininterpretieren. Und das mitnehmen. Also das halte ich für einen ganz wichtigen Vorgang, der eigentlich da drin auch steckt. Grimms Märchen sind aufgeschrieben worden vor über 200 Jahren, 1812, die erste Ausgabe. Damals schon mit der Angabe, dass die Storys alt sind. Dann haben sie eine unfassbare Wirkungsgeschichte hingelegt. Ne? Ist neben der Bibel das meist publizierte Buch in Deutschland und es ist... sind ja europäische Geschichten, sind jetzt keine deutschen Geschichten und weltweit. Also riesen Wirkungsgeschichte. Das heißt, das Buch hat so ganz hin- und einmäßig nicht mehr dahinter kommen, ganz viel Kultur beeinflusst, ne? Und wird dann auch aus dieser Beeinflussung heraus wieder gelesen und stellt demzufolge schon ein sehr spannendes Bild über unsere kulturelle Geschichte in sich. Und nun ist die Frage, für mich schon Jahre, ich habe immer wieder damit gearbeitet, was sagt uns das heute? Ja? Wie können wir das mitnehmen? Wie können wir die Stories, diesen Erzählraum progressiv neu einlesen? Also nicht im Sinne von, das driftet jetzt irgendwie in so eine rechte Blut- und Boden-Sache ab. Ne? Also dass das der Erzählraum von dort übernommen wird, ganz schlecht. Und auch nicht, das ist maximale Niedlichkeit, sage ich mal. Ich liebe auch knuffige Zwerge, ja? Ich bin würde ein riesen Fantasy-Fan und so, ne, die schönen ephemeren Feen, ein Traum. Aber die Frage, die dahinter steckte, Grimms Märchen quasi zu machen, wie man so schön dann sagt, war, was kann man mit diesem wirklich wichtigen Teil unserer kulturellen Geschichte heute anfangen? Was erzählt uns das? Und das eben sowohl aus dem einen Problem als auch aus dem anderen Problem ein bisschen rauszuholen und ernst zu nehmen und weiterzuentwickeln. Mhm. Macht das Sinn?
Ich habe gesehen, also ich habe ja schon zugegeben, mein künstlerisches Wissen ist sehr gering bis nicht vorhanden, aber beim Blick in das Buch habe ich festgestellt, es sind ja lauter Schwarz-Weiß-Zeichnungen, also wirklich dann mit einem Stift entstanden. Warum sozusagen dieses... in Anführungszeichen simple Form und nicht irgendwie farbig koloriert oder ein bisschen auffälliger. Also gab es da eine klare Intention dahinter?
Ja, kann man schon sagen. Also das ist natürlich quasi, das fährt das ein bisschen runter. Ich glaube, dass die Illustrationen, die Bilder, die ich zu den Texten gemacht habe, schwarz-weiß sind, ist ein Übergangsangebot zu den alten Texten. Ne? Die Texte sind die Originale aus dem 19. Jahrhundert, letzte Ausgabe 1857. Also wir haben die originalen Texte genommen und ich setze da zeitgenössische Bebilderungen da dran. Ne? Und da ist, um das ein bisschen zu entspannen, habe ich gesagt, okay, ich fahre das runter und mache das schwarz-weiß. Also da an der Stelle sozusagen gewissermaßen traditionell sieht schon mal so ein bisschen alt aus. Und dann ist es vielleicht auch leichter verdaulich, dass ich gucke, wie sehen denn die Menschen heute aus, wie sehen denn die Location heute aus. Ne? Die Menschen haben andere Sachen an, haben andere Gesichter, haben Armbanduhren, telefonieren mit dem Handy. Die Locations, da ist es eben kein Waldweg, sondern eher die A43 oder der Pferdewagen ist eher ein Auto. Armut ist nicht die romantische Mooshütte am Waldrand, Armut ist eher ein Plattenbau. Ne? Also das ist schon eine Zumutung ein bisschen in Relation zu dem Text. Da muss ich manches auch erschließen. Und da war die Sache mit dem Schwarz-Weiß ein Übergangsangebot, sag ich mal. Dass die Texten, also ich habe riesigen Respekt vor diesen Texten, die sind unfassbar gut, aber man muss da schon auch was dagegen setzen oder damit arbeiten, ne? Da muss man ziemlich frech sein auch.
Da können wir nochmal den anknüpfen, den Bogen schlagen und einen Ausblick bieten zum Ende des Gesprächs.
Anknüpfen, Bogen schlagen, Ausblick bieten.
Ja, es ist ja anknüpfen, höchste Kunst. Phase und Ausblick geben und hier anknüpfen im Sinne von in die moderne Zeit setzen. Der aktuelle Hype oder die aktuelle Änderung ist ja eigentlich die künstliche Intelligenz im Moment. Ja. Welche Auswirkungen hat das auf deine künstlerische Arbeit oder wie gehst du mit künstlicher Intelligenz um? Ist das eine Konkurrenz für dich oder wie siehst du das, die Entwicklung?
Naja, also wenn meine Studenten mir wieder so einen Text bringen, wo man nach zweimal drauf gucken weiß, wo er herkommt, dann muss ich ihnen immer erklären, dass das eine gigantische Verblödungsmaschine ist. Wenn sie es nicht selber schreiben, werden sie es nie lernen. Und ich würde auch eher so rum rangehen. KI kann wirklich viel und wird uns auch noch viele Dienste tun. Aber sie ist natürlich wirklich ein Verblödungstrigger. Ne? Das ist sozusagen, wenn ich es nicht machen muss, dann muss ich mir auch keinen Kopf drüber machen. So wie auch auf eine gewisse Weise, das ist ein extrem kompliziertes, auch ein gefährliches Argument, aber es ist ein wichtiges Argument. Wie das Verfügbarkeit von allem Wissen zu jeder Zeit, ne? Handy auf, wann ist der nochmal geboren? Buff, okay. Das ist großartig, aber natürlich hat es zur Folge, dass du dir das Geburtsdatum nicht mehr merkst. Und das heißt auch, dass die Menge des dir zur Verfügbar stehenden Wissens, das du kombinieren kannst, im Kopf immer kleiner wird. Und da ist KI natürlich jetzt ein massiver Beschleuniger. Deshalb ist KI nicht schlecht. Aber ich meine, wir wissen mittlerweile auch, dass KI nicht recht hat, weil natürlich auch aller möglicher Blödsinn da eingefüttert wird. Das ist ein riesiger Hodgepodge aus Informationen. Also das war auch, das ist wie im Internet, wo man am Anfang gedacht hat, oh, die Freiheit der Informationen, und jetzt sieht man, was passiert. Es ist weder schlecht noch gut. So wird es auch mit KI sein. Das ist eine unglaubliche Sülze an Informationen, die Dinge einfach auch kompliziert, komplexer macht, aber mit Wahrheit oder Richtigkeit hat es nicht unbedingt was zu tun. Das muss man schon im Kopf selber entscheiden am Ende des Tages. Und ich glaube, darf ich noch drei Sätze dranhängen, weil das auch mit der ganzen Kunstsache, die wir jetzt besprochen haben, eigentlich ganz nett zusammenhängt. Ich glaube, die entscheidende Frage auch, was kann die KI jetzt die ganze Kunst machen und so, was damit dranhängt, ist, dass die Kunst ja da nicht auf dem Blatt ist. Und gerade ob die KI das machen kann oder nicht, die Frage ist, siehst du das? Wenn du das nicht lesen kannst, wenn du nicht kulturell weit genug gebildet bist, hast dir vorher 10.000 Bilder angeguckt, dann kannst du das auslesen. Wenn du da nur als verblödeter Fleischklops sitzt, der sagt, ein paar Striche auf dem Blatt kann ich auch, dann ist die Kultur nicht da, dann ist die Kunst auch nicht da. Ja? Also ich glaube, dass die KI, eine ganz laute Nachricht, die sie uns gibt, ist, das Wissen muss in dir drin sein, sonst nützt uns das, sonst nützt dir das nichts, der Gesellschaft nichts, deinem Unternehmen nichts. Das ist so, dann, also so ein kleiner Umkehrschluss für mich, der bei der Beschäftigung mit KI passiert.
Das ist tatsächlich ein schöner Abschluss, weil das auch was ist, was abseits der Kunst, glaube ich, immer wieder der Appell ist. Wir können KI nur nutzen, wenn wir eben eine Grundbildung haben, die uns hilft, Dinge einzuschätzen. Insofern, glaube ich, können wir uns an dem Punkt bei dir bedanken für die kleine Reise in die Kunst. Ich nehme auf jeden Fall was mit, weil das für mich immer neu ist und ich fand es sehr spannend. Also vielen Dank dafür.
Bleibt die Frage, wo wir uns jetzt melden müssen, damit wir Menschen malen lernen.
Ja, genau.
Ja, bunte Hunde, müsst ihr ins Netz gucken. Bunte Hunde mal, Entschuldigung.
Okay.
Also vielen Dank.
Vielen Dank.
Genau, bis dann. Ne? Tschüss. Ja,
tschüss.
So, ich möchte nochmal hervorheben, dass diese Gesprächsführung, wie Henrik gesagt hat, wirklich hervorragend war.
Hervorragend ja, geplant war.
Genau.
Wir könnten das jetzt einfach so stehen lassen.
Ja, wir könnten, aber ich würde schon nochmal gerne was dazu sagen. Nein, es war wirklich in dem Moment, glaube ich, eine richtig gute, perfekte Überleitung. Allerdings war das jetzt so, glaube ich, nicht ganz geplant, aber was wir schon immer merken, ist natürlich ja in der Vorbereitung, dass sich so eine Frage oft aus der anderen dann ergibt oder wir eben merken, wie sich rote Fäden ziehen, dass sie sich jetzt so perfekt zusammengezogen haben. Das war nicht geplant.
Und dass er das aber auch so würdigen konnte, war irgendwie schön. Ja, aber genauso, wenn hat sich bei dem Podcast wieder ein Stück weit ergeben, dass der rote Faden sich ja nicht nur durch ein Gespräch zieht, sondern durch sehr viele unserer Podcasts immer wieder ähnliche Themen ja durchscheinen. Und das fand ich dieses Mal, war das besonders das Thema, dass er gesagt hat, dass man ja Wissen braucht, um Kunst überhaupt erstmal zu verstehen und sie dann auch richtig wertschätzen zu können. Und ich finde, es steht so ein bisschen in dem Kontrast zu dem, dass man immer so davon spricht, die Halbwertszeit von Wissen nimmt ab. Und ja, das ist eigentlich so das Gegenteil, ist, dass das Wissen eigentlich gerade auch durch künstliche Intelligenz jetzt nochmal im Wert steigt, weil man dann erst versteht, wie so viele Dinge funktionieren und dann auch erst richtig mit KI arbeiten kann oder dann eben auch erst so richtig einschätzen kann, was ein Künstler da geschaffen hat.
Mhm. Und das finde ich eben auch jetzt so spannend, weil ich das in diesem Bereich Kunst oder auch in diesem Podcast so jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das Thema eine Rolle spielt in dieser Form, weil wir es ja in sonstigen Podcasts schon auch oft hören, dass man natürlich immer noch Wissen braucht, um die Ergebnisse von KI, die sie ausspuckt, also inhaltliche, verschriftlichte Ergebnisse einordnen zu können, Fakten und so weiter. Aber das ist quasi auch, wenn beim Betrachten eines Kunstwerks eine Rolle spielt, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, ist aber natürlich total logisch.
Ja, und das Schöne war ja, dass wir da wieder auf unser Fachthema sozusagen genau. gekommen sind, obwohl wir ja nur in Anführungszeichen eine Lernreise gemacht haben.
Genau. Und jetzt würde ich auch gern ein bisschen philosophisch schließen und kommen jetzt zu unserer Checkout-Frage. Und zwar Checkout. Hat uns ja der Henrik eben erklärt, dass man Kunst in gewisser Form oder Kunsterschaffung lernen kann. Jetzt die Frage an dich, mal unabhängig von der Art der Kunst, von bildender Kunst über Musik zu Schreibkunst, gibt es etwas, was du in einer der Kunstformen zuletzt gelernt hast?
Jetzt so ganz aktuell.
Ja, du kannst auch weiter zurückgehen. Dein größtes Aha-Erlebnis in einer der Kunstformen.
Also so wie du ja immer sagst, du magst keinen Sport oder
ja,
so.
Ja, genau. Das ist keine Kunst.
Nein, ich wollte sagen, so erzähle ich ja auch immer, dass ich früher mehr Musik gemacht habe, habe ich zumindest schon mal erzählt. Oder also da habe ich viel gelernt früher im Bereich Musik. Ich habe aber auch festgestellt, als ich neulich endlich mal wieder in einer Ausstellung war, dass ich ganz vergessen hatte, dass man irgendwie dabei so viel lernen kann, wenn man halt eben sich das Bild anschaut und schaut auch, wie es entstanden ist und welcher Künstler da ist. Also da habe ich neulich relativ viel mal in einer Ausstellung gelernt und ansonsten hoffe ich jetzt eigentlich immer noch darauf, was uns da versprochen hat, dass selbst so jemand wie ich noch lernen kann, Menschen schön zu zeichnen. Also ich muss dann demnächst mal diesen Kurs, glaube ich, belegen.
Ja, also das fände ich tatsächlich auch spannend, wie viel da noch rauszuholen ist mit Wissen auch um Technik und irgendwie Strukturen und so.
Er war da ja echt positiv. Ja, ich weiß nicht genau, ob er das wirklich mir beibringen könnte.
Aber das ist wie, wenn ich immer, jeder kann einen Marathon laufen. Es ist ja nicht gesagt, wie schnell, ne? Naja.
Ist doch nicht gesagt, wie schön.
Ja, genau. Ja, also aus dem Bereich der Kunst, da kann ich leider wirklich wenig berichten, wäre aber bestimmt auch mal sinnvoll, da mehr Muße zu investieren. Aber ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich gemerkt habe, was mir der Quintenzirkel bringt, rein praktisch für mich.
Was kommt denn jetzt?
Als ich verstanden habe, dass man mit dem Hintergrund dessen auch Lieder transponieren kann, weil man dann einfach den Quintenzirkel hoch und runter drehen kann. Und als ich das mal verstanden habe, dass mir das was bringt, das fand ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, schon
deswegen
stark.
Wolltest du diese Abschlussfrage, ja. Das wolltest du einfach mal anbringen. Okay.
Kennst du noch die Sprüche, geh du alte Ente und ja. So weiter? Die bringen auch was, ja.
Ich denke gerade intensiv
ja,
drüber nach.
Wir können
das
nachher noch vertiefen.
Eine,
ja, und wenn ihr noch weiter was in Sachen Personalentwicklung und Leadership und überhaupt Corporate Learning lernen wollt, dann bleibt weiter auf dem Stand mit unserem aktuellen Heft, der App, LinkedIn und natürlich allem gesammelt in der App und unserem Online-Portal neues-lernen.org.
Und damit wünschen wir euch eine gute Zeit. Mit viel Kunst vielleicht?
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.